And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagasha of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Here we go again, Leute. Wir sind wieder da an einem wunderschönen Dienstagabend. Sitze ich hier in meinem babyblauen Hoodie mit meiner New York Giants Cap und meine Hüftarthrose, die komplett zerstört ist wegen einem Umzug. Aber mit mir der wunderschöne, wunderbare Alex am Start. Wie geht's dir, Alex?
Geht mir mehr. Mir geht's hervorragend. Ich bin sehr gut in die Woche reingestartet und habe mich unfassbar auf den Podcast heute gefreut.
Ja, ich auch tatsächlich, weil mich das von dem ganzen anderen mal ein bisschen ablenkt. Vielen Dank fürs Abo, was hier gerade reinschaut, und Grüße natürlich auch an alle, die hier live mit uns auf YouTube und Twitch am Start sind. Wir sehen im Chat zumindest schon mal unseren legendären New York City Baller jede Woche am Start. Vielen Dank. Zauselbart, Pascal ist mit dabei und der wunderbare Dadom. Grüße gehen raus. Und wie ist dein Wochenende gewesen?
Ich musste mich erholen. Also wir waren ja im Stadion am Donnerstag. Und ich kann es nicht abstreiten, dass ich sehr, sehr müde war am Wochenende, weil wir haben ja auch ein bisschen länger gebraucht, ich sag mal so. Ne, das können wir nachher nochmal drauf eingehen. Und deswegen war ich am Wochenende relativ gut zerstört und habe mich erholt.
Ja, das war aber ein schöner Donnerstag für alle, die es verpasst haben. Wir waren am Donnerstag gemeinsam mit dem Andreas Eismerich, einer der Hosts der Card Madness im Frankfurter Stadion. Haben ein schönes Spiel gesehen, glaube ich, kann man schon sagen. Auf jeden Fall viele Tore, war dementsprechend ein bisschen wenig Spannung im Spiel selbst, aber das Spiel an sich war schon ganz cool. Danach noch ein bisschen Zeit gehabt und ihr hattet danach noch eine nette Heimfahrt.
Also ich erzähle es jetzt einfach mal, weil es extrem witzig war. Andreas und ich dachten uns, lass uns doch da mal so einen kleinen Roadtrip draus machen. Und so sind wir dann Donnerstag Mittag in Düsseldorf losgefahren, mit jeweils einer Dose Red Bull haben wir uns dann in mein Auto reingeschmissen und sind nach Frankfurt gefahren. Wir mussten beide noch ein bisschen arbeiten, also habe ich Andreas Obhut in meinem Büro gegeben und dann haben wir uns im Konferenzraum breit gemacht und ein bisschen gekichert, gedartet und unsere Termine über die Bühne gebracht und dachten dann eigentlich, so 2:20, das muss ja eigentlich reichen bis zum Stadion und hat's dann nicht, weil was wir nicht beachtet haben, war der Umstand, dass in Frankfurt die Öffis gestreikt haben. Also sind irgendwie 55.000 Menschen nicht mit Bus und Bahn zum Stadion gekommen, sondern mit Uber, Auto und hast du nicht gesehen. Also standen wir granatenlang im Stau, haben dann irgendwie in einem Parkhaus geparkt, das war auch total geil, da sind wir da hingefahren. Da standen so 3-4 Jungs mit so Warnwesten und hatten schon Parktickets in der Hand, haben aus irgendeinem Gebüsch so eine Flipchart rausgesucht, haben da was draufgeschrieben. Heute parken 10 Euro bis morgen, wo ich mir dachte, okay, gut, da musstest du denen das Geld auch bar geben, also da war jetzt hier nichts mit Ticket ziehen oder Quittung und dann rein da in den Bums. Und ja, da sind wir
auf die Sekunde.
Eine halbe Stunde ins Stadion gewackelt, durch den Wald durch, haben dann irgendwo noch Bratwürste gekauft unter so einer S-Bahn-Unterführung, auch geil, und sind dann wirklich mit so 1-2 Würsten in der Hand, es klingt halt total falsch, durch Nest im Stadion angekommen und konnten dann da reinstarten. Haben wir ja dich getroffen, haben sehr viel gekichert, einen sehr, sehr, sehr schönen Tag gehabt. Und danach hatten dann Andreas und ich noch so eine kleine Aufgabe. Und zwar haben wir beide Karten an lieben Zipster verkauft. Grüße gehen raus. Dann dachten wir uns, wie kommen denn die Karten von uns jetzt zum Zipster? Und hat Andreas den Don Cards aufgetan, den Don Delivery, wie wir ihn dann genannt haben, den Pizza Don, und haben ihm gesagt, ja, komm nach dem Spiel, wir fahren kurz zu dir. Und dann Don Cards, ja, ja, ich wohne so bei Köln, das ist ja auch voll easy. Wenn ihr von Frankfurt wieder nach Düsseldorf fahrt, und wir dachten, ja, okay, yes, machen wir mal eben, yes, so, ne? Easy Snack. Haben dann aber auch bis Viertel nach elf gebraucht, bis wir dann aus Frankfurt raus waren, haben dann die Adresse von Don Cards eingegeben und knallen dann zu dem. Und dachten dann, es ist ja dann bei Köln. Verdammte Axt, der Junge, der wohnt nicht bei Köln. Wenn du das hörst, du wohnst nicht bei Köln. Du wohnst irgendwie zwischen Düsseldorf, Aachen und Belgien in so einem Bermuda-Dreieck. Dann fahren wir da hin. Dann dreimal auf dem Weg, er so, ja, nee, ich bin dann doch noch bei meiner Freundin, komplett fair, ne? In dem Alter habe ich das auch noch gemacht. Wir also dann die andere Adresse eingegeben. Das war dann halt ein anderes Dorf, aber vollkommen legitim. Wir haben uns der belgischen Grenze noch ein bisschen genähert dadurch. Und dann Andreas, nee, nee, ich halte dich wach, mach dir gar keinen Stress, ich bin guter Beifahrer. Und wir saßen dann so und fahren und fahren und fahren. Die Musik wurde immer lauter, die Klimaanlage wurde immer kälter gestellt. Dann so um halb zwölf ging es auf einmal richtig Deep Talk-mäßig über Karten und welche Karten man noch kaufen will. Und Andreas, und dann rede ich mit dem und ich so, ja, und dann will ich die Karte noch, und er antwortet mir. Und dann ging es dann darum, hier mit der National und bla bla bla. Auf einmal höre ich keine Antwort mehr. Ich dachte mir so, nee, du Kameradenschwein, du wolltest mich wach halten, Junge. Ich gucke so rüber, Andreas so. Ey, so, scheiße, noch eine Stunde ohne den. Und ich saß dann wirklich so konzentriert. Dann kommen wir da in dem Dorf an. Junge, der hat wahrscheinlich vorher noch die Straßenlampen angeknipst, irgendwo an so einem Sicherungskasten. Und dann waren wir wirklich um 20 vor 1 bei Don Delivery an der Haustür, haben dem die Karten in die Hand gedrückt. Und dann kam so der Punkt der Ernüchterung, weil wir hatten ja die ganze Zeit im Kopf, der wohnt ja bei Köln. Wohnt er ja gar nicht, wie wir dann herausgefunden haben. Geben es Navi ein, Stunde 15 nach Düsseldorf, Junge. Mir ist so die Krawatte geplatzt. Aber wir haben es geschafft. Ich habe den Bock irgendwann so Viertel nach zwei abgestellt. Hab dir noch brav geschrieben, bin ins Bett gegangen und war dann ziemlich müde tatsächlich. So, das war unser kleiner Roadtrip. Wer kann mithalten?
Keiner kann diese Story toppen, zumindest nicht in der letzten Woche. Wobei, Story toppen ist ein guter Teaser, was heute noch auf euch wartet. Und zwar ein Bericht von der Berliner Kartshow, und zwar nicht von uns, weil wir waren nicht dort. Wir alten Männer mussten uns erholen vom Donnerstag, sondern Poke Geki war dort, unter anderem mit vielen, vielen anderen. Und der hier, wer das ist, erzählen wir später nochmal. Wer denn das Hobby-Podcast kennt, weiß da vielleicht auch schon Bescheid, wenn ihr gut aufgepasst habt. Und er hat gesagt, klar, ich erzähle euch, wie es war, aus seiner Sicht. Ist natürlich alles immer sehr individuell. Und ich zeige euch noch meine, Achtung, Holy Pickups von der Show. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Wir haben jetzt, glaube ich, zeitlich das nach den News so ein bisschen eingeplant. Ja. Und genau, die Krisen-Convention, oh, da sind wir schon mal gespannt. Da gibt es schon mal einen Teaser im Chat schon mal von Maxi. Okay, nice. Genau, der erzählt aus seiner Sicht, Leute, auf jeden Fall was. Wir haben schon zwei, drei andere Feedbacks gehört, da können wir später noch mal drauf eingehen. Von, ja, der dicken Show, kann man sagen, in Berlin. War ja schon mal eine in Berlin, jetzt noch mal eine größere gewesen. Da gehen wir auf jeden Fall später rein. Für diejenigen, die auf den Beckett-Bericht warten, den wir letzte Woche probiert haben, eigentlich heute angekündigt haben, derjenige, der Paul, glaube ich, hieß er, kann heute leider nicht, wegen arbeitstechnisch. Das heißt, wir versuchen es nächste Woche noch mal. Da gibt es dann den Erfahrungsbericht von Beckett, der erste Test, Live-Test aus Deutschland. Wie gut hat das funktioniert? Und wir haben es letzte Woche schon mal angeteasert. Es hat nicht alles einwandfrei funktioniert bei dem Thema. Aber wir haben auch wieder ein paar News diese Woche, die auf euch warten. Keine uninteressanten. Aber bevor wir in die News kommen, vielleicht noch mal kurz zu einer Kartshow. Und zwar gab es eine Ankündigung für die nächste Berliner Show. Hast du die gesehen?
Alex. Die habe ich gesehen, zufällig am Tag der Berliner Kartshow wurde es veröffentlicht. Und zwar die, wie heißen sie, Capital Convention, meine ich?
Ja.
Haben das dann erfolgreich geteilt und konnten sich da den kleinen Seitenhieb auch nicht verkneifen.
Gab es da einen Seitenhieb? Den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich, sowas übersehe ich immer.
The Return of the Original. Ich interpretiere da vielleicht auch ein bisschen viel rein. Aber ich bin jetzt offiziell Podcaster und deswegen müssen wir so ein bisschen Gossip auch streuen. nein, Spaß. Also die Capital Card Convention ist jetzt wieder am Start. Gab es lange Jahre. Hat, glaube ich, dann letztes Jahr pausiert, meine ich.
Nee, ich glaube, letztes Jahr war die erste tatsächlich.
Ich weiß es doch auch nicht, Markus. Ich bin doch heute nicht so gut vorbereitet. Ich muss heute ein bisschen was arbeiten, okay?
Nee, letztes Jahr war tatsächlich die erste. Und die haben ja direkt mal zwei angekündigt, wenn ich das richtig hier gelesen habe. Und zwar einmal die TCG Only Edition am 20.07. und die Capital Card Con Volume 2, die es eben schon mal gab, im Herbst 25. Da steht aber noch kein Termin hier drin. Von der anderen, die jetzt, also die Berlin Card Show, so heißt die. Ich glaube, da gab es noch kein Announcement, ob es da jetzt noch mal eine nächste gibt, wann da die nächste gibt. Genau. Ice Gaming schreibt, die war letztes Jahr. Hab ich gut aufgepasst. Ja, war noch letztes Jahr. Vielleicht auch, weil es gerade thematisch dazu passt, du hast ja auch wieder die Fragen der Woche schön in deinem Instagram-Kanal Hamptons Card Club, kleine Anmerkung, reinfolgen, gefragt, so die Fragen der Woche, da kam durchaus das ein oder andere Mal die Frage auch auf, die auch täglich in meine DMs slidet, was denn mit der Frankfurter Card Show ist. Ich habe es, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal hier im Hobby Talk auch euch schon mal gesagt, dass es die wohl dieses Jahr leider nicht gibt und ich auch noch nicht so viel zu sagen kann, wie und wann die nächste gibt. Ich hoffe, dass ich da einfach zeitnah irgendwie auch mehr zu sagen kann. Momentan muss ich euch leider einfach noch vertrösten. Ich kann euch aber versprechen, dass ich alles Mögliche tue, um in Frankfurt auf jeden Fall wieder was zu starten. Und ja, ihr seid da auf jeden Fall zeitnah irgendwann auch wieder up to date. War auch in deiner Umfrage genau der Fall. Fand die Meinung interessant, die Messe. Ah, genau. Du hast eine Umfrage gestartet zur Berliner Show, da können wir später vielleicht nochmal drauf genau eingehen. Ja. Genau. Ja, das vielleicht erstmal zu den Card Show News und dann eine News, die sind wir euch oder die bin ich euch, glaube ich, vor allen Dingen schuldig, weil es da um eine News gibt, da ist sie, die wir hier schon mal thematisiert haben im Hobby Talk. Und zwar ging es da darum, um einen ersten, so kann ich sagen, Rechtsstreit zwischen einem Spieler und Fanatics, weil es da einen Spieler gab, der gesagt hat, ich möchte nicht Teil dieses NFLPA, also dieser Player Assignment sein, sondern ich habe ein eigenes Setup, wo ich mich nicht drunter geben möchte. Und dementsprechend gab es auch von diesem Spieler, das ist kein geringerer als Marvin Harrison Jr., kein schlechter Wide Receiver der Arizona Cardinals, da gab es einen Rechtsstreit mit Fanatics, was eben ziemlich, ja, auch so ein kleines, uniques Ding ist, weil es das so noch nicht gab. Und da gab es jetzt ein Ergebnis. Der Streit gab es seit 2023. Harrison gab es seine Jerseys und so weiter nie bei Fanatics zu kaufen bis zu diesem Zeitpunkt. Also wer da verzweifelt danach gesucht hat, irgendwas von Harrison Jr. bei Fanatics-Produkten zu bekommen, da ging nichts. Von diesen Gruppenlizenzabkommen war er eben nicht Teil davon. Dementsprechend durfte man seinen Namen, seine Bilder und so weiter aus seiner Rookie-Saison auch nicht kaufen. Dann hat Fanatics gesagt, aber du bist Teil dieses Gruppenlizenzabkommens. Dementsprechend ist es ein Vertragsbruch. Und jetzt eben gibt's ein Urteil vom obersten Gerichtshof in New York. So genau weiß man jetzt nicht, was genau rausgekommen ist, aber es ist so beigelegt, dass es wohl danach aussieht, dass es die Produkte von Marvin Harrison Jr. von den Arizona Cardinals bald auch auf den Fanatics Produkten, Marktplätzen und so weiter zu sehen gibt, so ja, dass das dann dementsprechend jetzt abgeschlossen ist. Es ist wohl der erste große Streit zwischen dieser NFL Gruppenlizenz und Fanatics seit 25 Jahren. Also es ist eigentlich hält wow sich da jeder dran, aber in dem Fall ist dann da doch noch mal jemand gewesen, der gesagt hat, da habe ich keinen Bock drauf. Aber ist ein guter Spieler. Also ist ein guter Wide Receiver.
Ja, absolut.
dementsprechend war da der ein oder andere auch vielleicht, ja, gesagt hat, also es ist nicht so, dass man seine Sachen nicht bekommen hat. Die hat man tatsächlich über seine eigene Website dann nur bekommen und nicht eben über Fanatics. Ja, dementsprechend ist das jetzt aber beigelegt. Deswegen diese Info waren wir euch noch schuldig, weil wir da auch schon ein paar Mal hier im Hobby Talk drüber gesprochen haben. Und wie ihr wisst, haben wir immer ein Auge da drauf. Und in dem Fall hatten wir auch ein Auge da drauf. Rausbekommen, was da ist. Dann kommen wir zu einer News, die auch ganz interessant ist, mit Exclusive Cards.
Jetzt ist es total witzig. Und zwar hatte das der gute Primetime Collector schon letztes Jahr mal kurz gepostet. Und hat es jetzt wieder aufgegriffen, weil jetzt immer mal wieder öfters Karten davon aufgetaucht sind auf eBay. Und zwar, was passiert da? Topps produziert a Special One-of-One Super Fractor Cards für ihre Mitarbeiter. Und die werden dann ausgehändigt zu Festivitäten, zu Jubiläen, können wohl auch dann ja, gewonnen werden oder als Incentive werden die dann verteilt. Und wenn du dann mal eine Karte, ich glaube in der Slideshow, die nächste Karte aufschlägst, da sind dann Karten aus den jeweiligen Serien. Also das werden jetzt keine eigenen Designs dafür kreiert oder da irgendwie ein Badge vorne auf die Karte gebracht. Man sieht das hinten auf der Rückseite. Ne? Dann fehlen hinten auf der Rückseite die Player-Stats oder die Geschichte des Spielers. Und dann gibt's dann immer ein kleines Anschreiben vom CEO, glaube ich. Und dann steht dann drauf hier Happy Holidays und die Karte wurde dann für einen Mitarbeiter gefertigt. Und da sind jetzt einige Karten aufgetaucht, auch auf eBay, Haaland, One-of-One, Super Fractor, eine günstige Karte, Shohei Ohtani, Angels, Wookie Auto, Lamine Jamal Auto. Und bei Lamine Jamal zum Beispiel ist es ganz witzig, da ist die Karte aufgetaucht von USCC Knights. Die gibt es eigentlich nur als Sticker-Autogramm. In der Mitarbeiter-Bonus-Variante hat die Karte ein On-Card-Autogramm. Und deswegen gibt es da gerade so ein bisschen die Diskussion, ist das richtig so, entwertet das dann eine One-of-One, weil die Karten sind halt identisch. Also die Haaland-Karte, die du gerade zeigst, ist Haaland im Man City-Trikot. Gibt es so halt auch ohne Anschreiben vom CEO und ohne Unterschrift. Ich finde es schwierig. Auf der einen Seite finde ich es sehr gut eigentlich, dass Topps Mitarbeiter damit incentiviert und auch ein Stück weit voraussetzt, dass dieser Mitarbeiter auch ne, das Hobby verfolgt oder auch selber Karten sammelt. Ich finde es halt schade, dass die Sachen auf eBay auftauchen. Man kann es, glaube ich, nicht verhindern. Oder man schreibt halt hinten wirklich drauf, dass diese Karte nicht für Resale gedacht ist und nicht verkauft werden sollte. Und ich glaube, wenn sie das machen, dann sind auch alle Parteien, glaube ich, auch zufrieden. Da kann man da auch einen Haken dran machen. Solange du die Karten aber handeln darfst, das ist natürlich schwierig, weil eigentlich ist es für Topps ja ein einfaches, ein Register zu führen, welcher Mitarbeiter hat jetzt welche Karte bekommen. Und wenn die dann auf eBay auftaucht, dann gibt's das auf die Flutschfänger. Aber das ist meine Meinung. Also ich glaube, ich finde es eine coole Idee. Man sollte es aber vielleicht ein bisschen limitieren und hinten wirklich draufschreiben, not for resale.
Ja, erinnert mich so ein bisschen an die, ich war mal bei einem großen Möbelkonzern angestellt und da gab es immer Weihnachtsgeschenke. Und die haben dann, keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter es in Deutschland gibt, aber mindestens über 1.000, weit über 1.000. Und dann sind die Weihnachtsgeschenke ein paar Tage immer teilweise auf eBay Kleinanzeigen und so oder eBay gelandet, weil es die eben auch nur exklusiv für Mitarbeiter sind. In dem Fall ist es so eine One-of-One Haaland durchaus nochmal weh. Was ich gut finde, ist es natürlich transparent. Also jeder weiß, auch PSA, im PSA-Slab oben steht 2022er Topps Employee, auch nochmal beim Grading. Hinten steht es drauf, dass es ein Geschenk ist. Also auf jeden Fall transparent und man muss nicht irgendwie herausfinden, dass es jetzt irgendwie so eine Exclusive-Karte ist oder sondern es jetzt wirklich nur dafür ist. Was ein bisschen schade ist, da gebe ich dir recht, dass es genau das gleiche Karte eben auch mal an deinem Set gibt. Wenn sie jetzt ein anderes Bild oder so vielleicht nochmal genommen hätten, jetzt nochmal was ein bisschen Geiles.
Ja, die könnten ja auch einfach ein komplett neues Design machen. Ja. Dann ist es so die Employee Series und dann haben die halt ein eigenes Design. Dann schlagen mich tot, dass man es dann auch unterscheiden kann.
Ja.
Ich meine, in anderen Branchen gibt es das dann auch. Es gab zum Beispiel bei IWC gab es mal eine Uhr, die dann auch nur Mitarbeiter bestellen konnten zum Beispiel. Es gab das bei Hublot, das ist eigentlich gang und gäbe. Aber die Mitarbeiter unterschreiben dann aber auch ein Agreement, dass die Sachen nicht verkauft werden. Von daher, ich finde es einfach mal erwähnenswert. Also falls ihr mal so eine One-of-One-Karte seht, mit einem Notizzettel hinten drauf vom CEO von TopsVista, das hat schon seine Richtigkeit.
Genau. Grüße übrigens an alle, die hier gerade noch reinschneiden und alle vielen Dank fürs Follow und Abos, die ja auch zwischendurch immer reinscheinen. Maxi, an dich, Dankeschön. Bist du, Alex, Team DC oder Marvel oder bist du gar keins?
Boah, ich kann das bis heute nicht auseinanderhalten, das tut mir voll leid. Es tut mir wirklich, also ihr könnt mich gerne roasten, feel free, ich kann damit umgehen, aber ich bin da gar nicht so drin. Ich habe so ein paar Favorite Superheroes, die ich ganz cool finde. Ich finde Iron Man ganz, ganz, ganz nice. Batman. Spider-Man fand ich immer ein bisschen schwierig. Da fand ich da war die Buchse immer ein bisschen eng. Und ich selber habe mich nie in so einem Kostüm gesehen. Deswegen war Spider-Man zum Beispiel für mich dann kategorisch raus. Also da stehe ich im Prozess.
Ja, ich habe gerade mal in den Chat gefragt, was ihr so für Teams seid, Marvel und DC. Ich hatte tatsächlich auch oder habe immer noch, ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig auflisten, wer jetzt Marvel ist und wer DC ist. Geeky schreibt Marvel all the way. Einziges Asset von DC ist für mich der Joker. Okay.
Ja.
Warum die Frage? Weil Upper Deck gibt Gas. Aeros Gaming kann mit beiden nichts anfangen. Und zwar aber der gibt Gas, weil es ein Set gibt, beziehungsweise ein erstes Set, eine neue Ära ist eingeleitet, so stand es auch mit drin, cool. Für das DC-Universum sozusagen. In Partnerschaft zusammen mit Warner Brothers ist es das erste physische Release in der Zusammenarbeit eben mit Warner Brothers. Und das Set nennt sich 23er, 24er DC Annual. Kam jetzt raus, ich habe jetzt mal auf eBay geguckt, geht dort weg, jetzt zum Beispiel für $143. So eine Box ist ein Premium-Insert drin, 16 Packs, 5 Karten pro Pack, also jetzt auch nicht so wenig Karten, insgesamt sind es 90 Karten, glaube ich, insgesamt. Aber ja, es ist sind dann so Sachen wie Dawn of DC, Titans Best World, Birds of Prey, es sagt mir auch nicht alles was. Aber es sind natürlich schon ein paar Gimmicks drin, die man schon auch irgendwo kennt. Was schon mal angekündigt ist, als nächstes Sets sind zum Beispiel Batman, also Skybox Metal Universe Batman kommt raus, Fear Ultra Superman und DC Masterpieces Set. Und ja, Upper Deck plant DC auf jeden Fall als neues Flagship zu etablieren. Ähnlich wie sie es zuvor auch mit Marvel gemacht haben. Marvel ist aber, glaube ich, auch ja teilweise, hatten wir ja letztes Mal auch schon mal irgendwie gesprochen, teilweise auch bei Fanatics inzwischen mit am Start. Da gab es ja irgendwie so Euro-Lizenzen und Weltlizenzen. Ich glaube, hing es da so ein bisschen. Aber DC ist jetzt zu Hause bei Upper Deck auf jeden Fall. Und bin gespannt, was da kommt. Also ich glaube, so gerade so ein Batman-Set oder so ein Superman-Set kann schon was, definitiv, was da jetzt noch kommt. Und ein paar Gimmicks gibt's da dann schon. Also die Karten sehen auch auf jeden Fall ziemlich geil aus. Upper Deck hat immer ein ganz cooles Set, wie ich finde. Mhm. Ja, und die kann man jetzt auf jeden Fall sich gönnen für die da.
Aber das passt doch auch, glaube ich, ganz gut, oder? Also Upper Deck als alteingesessene Firma macht dann mit DC gemeinsame Sache. Das passt doch, glaube ich, auch von der Legacy ganz gut.
Ja. Übrigens auch so Skizzenkarten mit Originalkunstwerken der Künstler sind mit dabei. Also sind schon auch so für wirklich die Hardcore-Fans, glaube ich, ja schon das ein oder andere, was man sich da drauf freuen kann. Und das Set vom Preis finde ich jetzt auch absolut fein. Genau, schreibt Ars Gaming, ich wäre Team Disney auf jeden Fall. Das geht bei mir auch drüber, über die beiden. Ja, das zum Thema Upper Deck und DC. Dann gab es vor kurzem auch nochmal eine Bad News, die da am Start waren. Im Januar, das haben wir hier gar nicht, glaube ich, groß drüber berichtet, weil wir es jetzt gar nicht so relevant fanden, Hab's jetzt aber nochmal mit reingenommen, weil es da nochmal aktuell wird. Und zwar gab es im Januar ein Ring, der aufgedeckt worden ist, der viel gefälscht hat. Also sie haben einiges gefälscht an Autogrammen, an Memobilias, also wirklich in größere Sachen, Helmets, Jerseys, Footballs, Handschuhe, die da gefälscht worden sind. Und diese zwei, die dort verhaftet wurden, das sind sogar, wie immer in Amerika sieht man ja die kompletten Namen, Wendell Jaden Rogers und Lisa Skolnick, die dort gerade verhaftet sind, die werden jetzt angeklagt von Beckett. Und Beckett sagt, sie wollen Schadensersatz von denen, weil sie durch die einfach auch viel verloren haben. Und dementsprechend sagt Beckett, das lassen wir so auch nicht sitzen. Und dementsprechend hat jetzt Beckett gesagt, nee, wir gehen da rein, wie du so schön sagen würdest. Und holen uns da das Geld zurück von denen, weil es da eben auch Authentifizierungen von Beckett eben Sachen gekauft, verkauft worden sind. Nicht nur von Beckett, sondern auch von PSA, aber eben auch von Beckett authentifizierte Sachen mit so Stickern, wo dann die Leute gedacht haben, das ist zertifiziert, das muss so stimmen. Und das Krasse, was in dem einen Bericht ist, das haben die Unterschriften, das musste ich erstmal googeln, ihr wisst, wir sind ja schon sehr transparent immer hier, wurde gemacht mit einem Fake Certificates of Authenticity and a Ghostwriter Auto Pen Machine. Das musste ich erstmal gucken, was das ist, Leute. Und es gibt's tatsächlich, wenn man das mal googelt, ist das so eine Maschine, die für einen unterschreibt. So, und dann gibst du da irgendwie wahrscheinlich von Tom Brady das Autogramm ein und dann macht die Maschine eine Unterschrift, die genau so funktioniert, wie man das wohl so eingibt. Also wer viel unterschreibt, das passt vielleicht für meine Karten auch, wo ich mir mal was besorge, damit ich nicht von dir immer anhören muss, dass ich mir nicht so viel Mühe gebe.
Das ist aber auch wirklich nichts, ne? Also da, Freundchen, arbeiten wir noch mal ein bisschen intensiver dran dieses Jahr.
Das wurde dort eben auch mitgefunden, so ein Ding. Also das dachte ich, das ist, was es alles gibt, habe ich auch jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Hast du das schon mal gehört, dass es sowas gibt?
Nee. Also, dass es diese Maschine gibt, das wusste ich auch nicht. Dass es Leute gibt, die sich darauf spezialisiert haben, Unterschriften zu fälschen, das kenne ich. War ich jahrelang selber. 10. Klasse, Unterschrift meines Vaters. Konnte ich besser als er selber. aber das ist halt schon ein Brett. Und ich finde das auch von Beckett genau richtig. Also da wirklich gar keine Toleranz und das dann den dann auch nicht durchgehen lassen. Weil am Ende des Tages, wenn du dir so ein Trikot kaufst, und egal von wem, ob das Michael Jordan Trikot ist für $20,000 oder ein Mahomes Trikot für, weiß nicht, $2,000 unterschrieben, das hängst du dir in den Keller, bist da stolz drauf, verknüpfst da irgendwie so Emotionen dran. Ich meine, gehandelt wird mit den Dingern natürlich auch, aber das ist dann schon echt ein Thema, ne? Und ich finde das immer wieder abstoßend, was sich Leute einfallen lassen, um halt illegal Geld zu verdienen. Von daher, Beckett richtig so. Da gehen wir rein, das behalten wir im Auge und wir hoffen einfach mal dran, dass diese beiden Schokohasen das Tageslicht nicht mehr sehen werden.
Ja.
Lebenslänglich.
In dem Bericht steht auch, dass Beckett einen Präzedenzfall setzen möchte, um den Sammelmarkt zu schützen und den Wettbewerb fairer zu gestalten. Also es ist wohl in der Vergangenheit nie so passiert und wo sie jetzt sagen, okay, das geht so nicht und dementsprechend bin ich gespannt, wie das weitergeht und wie du sagst, wir behalten es im Äuglein. Wurden die Fakes dann auch von BGS markiert? Da sieht man dann das im QR-Code dann. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn du das gescannt hast. Wahrscheinlich nicht, weil die ja ein eigener, also es sind ja nicht von Beckett gefälscht, sondern von denen gefälscht. Ich weiß nicht, ob die dann da den QR-Code mit einem Link auf ein anderes Listing gemacht haben. Tatsächlich, so genau steht es dann hier nicht drin, wie sie es genau gefaked haben oder was dann passiert ist. Aber es standen halt eben von PSA, JSA, Fanatics, Beckett, Authentication Stickers dabei. Und dementsprechend,
Aber das passt ja eigentlich ja ganz gut. Das hatte ich dir ja auch eben noch rübergeschickt. Dieses ganze Thema Fakes nimmt momentan leider extrem negativ Fahrt auf. Ne? Es war es jetzt irgendwie Trikots und Helmets und Bälle. Und das nächste Thema ist, dass halt eBay momentan da leider nicht ganz so konsequent durchgreift, weil da werden momentan laufend, und das sind immer dieselben Accounts wohl, Karten verkauft mit angeblichen On-Card-Autogrammen. Also es sind On-Card-Autogramme, aber die Frage ist, ob Curry die Karte jemals in der Hand hielt. Sie sprechen hier über Panini-Karten, die dann mit auf eBay angepriesen werden. Die Karte kommt dann straight von Panini, hat dann oben auch diesen Panini-Sticker drüber. Den kennen, glaube ich, die meisten, dieses rot-weiße Ding, und haben dann On-Card-Autogramme auf den Karten drauf. Und auch obwohl dieser Verkäufer jedes Mal auch von den Käufern angeprangert wird in den Bewertungen, und das heißt, die Karte war fake, es wurde Beckett eingeschaltet, das Autogramm ist nicht von Curry oder MJ oder von Kobe, da greift man momentan einfach nicht durch. Und kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren, aber die Kurzfassung ist, guckt euch immer die Bewertung an, bevor ihr Karten kauft. Und auch da gilt es, und das hat man letzte Woche auch gehabt, wenn eine Karte zu günstig ist, kauft sie einfach nicht. Weil dann stimmt damit auch was nicht. Weil eine Steph Curry On-Card-Autogramm-Karte für $40 oder $50, die kann nicht echt sein. Also will er keinen traurig machen, aber da müsst ihr noch eine Null hinten dranhängen. Aber es ist schon schockierend, ne, dass eine Plattform da nicht durchgreift, und da hast du eBay, da hast du Whatnot, die das da mit unserem Backyard-Freund auch nicht so konsequent vorangetrieben haben. Da hapert es gerade ein bisschen an der Umsetzung.
Ja, das, was ich auch immer gesagt habe, in der Pflicht sind eigentlich immer die Anbieter, ne? Also die Plattformen, die Anbieter, die das einfach auch, ja, dann das die Plattform geben, um genau das sowas eben passieren kann. Für die Beispiele, die du gerade genannt hast. Und ja. Ich finde, da gerade so große Firmen, da geht es ja jetzt auch nicht um so kleine Firmen, da entweder nimmt man das nicht ernst genug, oder man spricht hofft einfach, dass es darüber dann einfach nicht mehr gesprochen wird, oder es einfach nicht groß genug wird, diese Themen, dass man da einfach so ein bisschen drüber skippt, was ich ein bisschen schade finde. Aber das ist ja schon krass. Also ich meine, die sind ja auch teilweise gesponsert, ne? Da kriegt ja eBay sogar Geld von diesen Karten, dass gefälschte Karten quasi gesponsert angeboten würden. Und dafür kriegt eBay sogar noch Geld, dass, wenn es darüber verkauft wird, sozusagen zum Beispiel. Ja. Die sind jetzt auch alle aus China gewesen, ne? Zum Beispiel die Karten.
Ja, weitestgehend. Ja. Weitestgehend aus China. Ein paar wurden auch in den USA verkauft. Wahrscheinlich, ne, keine Ahnung, wie das immer so ist, bei einer Kartenshow irgendwie mitgenommen, mit in Trade reingeschmissen, keine Ahnung.
Ja.
Aber da sind die Reviews von dem Verkäufer oder von den Verkäufern schon relativ eindeutig. Also die kommen da alle nicht gut bei weg. Und das sollte einen dann immer kritisch stimmen.
Ja, also eine Kobe On-Card unterschrieben für $81. Da ist
würde ich nehmen.
Ich auch nehmen. Ja. Kommen wir, bevor wir dann, glaube ich, zu unserem Gast kommen, oder fast zu unserem Gast kommen, zu einer noch digitalen News, die du rausgesucht hattest, also digital in dem Sinne, um ein digitales Produkt von Panini.
Da geht's rund. Und zwar hat sich Panini mit FIFA gepartnert für die Club WM in diesem Jahr und die Fußball WM FIFA World Cup im nächsten Jahr. Und zwar Panini hat ja schon seit Jahren, ich glaube 4 Jahren, die Panini Blockchain, auf der man dann auch ganz, sag mal, normale Prism Basketball Packs, National Treasures, Flawless rippen kann. Du bekommst die Karten aber nicht zugeschickt, du hast es dann als digitales Asset auf einer Blockchain liegen. Und das werden sie jetzt nochmal forcieren mit der FIFA, haben da auch von der FIFA die Lizenz bekommen, um da vorangehen zu können. Ob das in der Panini Blockchain App stattfindet, wurde jetzt hier noch nicht gesagt. Es kann sein, dass es dafür was Eigenes gibt. Finde ich aber einen sehr, sehr interessanten Schritt. Also ich weiß, das ganze Thema NFTs wird von vielen super kritisch gesehen. Es ist irgendwie keine Karte, die man anfassen kann, die man im Binder hat. Es gibt aber auch Vorteile. Du hast da nicht dieses Thema mit, dass Karten gefälscht werden, dass Unterschriften gefälscht werden. Es kommt direkt von Panini, bleibt da im Ökosystem. Du hast meistens sehr, sehr gute Marktplätze, auf die du zurückgreifen kannst. Das heißt, wenn du wirklich jemand bist, der nur darauf aus ist, Karten zu flippen, Hypes mitzunehmen und auch in Deutschland sitzt, ist dann vielleicht dann so eine Blockchain-Lösung das Richtigere, wenn man das so sehen möchte. Und ich persönlich nutze es auch. Also es war nicht exzessiv, habe mir da aber ein paar Karten zugelegt und ich muss sagen, Panini hat das super, super smooth ausgestaltet. Das ist eine App, da kommst du nur mit 2 FA rein, super sicher, und hast dann quasi da deine digitalen Karten. Und das zum einen, aber dann wurde ja dieses Thema Instant Rips auch letzte Woche gelauncht von Topps, wo du dann auch ein digitales Pack aufmachst, bekommst dann aber auf der einen Seite ein schönes Video, was du hast, das ist dann kein NFT, aber auch die Karte, wenn du möchtest, also die wird dann erstmal in den Vault gepackt, kannst du dir aber zuschicken lassen. Die Packs liegen bei 250 US-Dollar. Das günstigste ist, oder das billigste ist, Floor Price momentan 90 Dollar. Das ist in der Welt von Fanatics echt eine gute Ratio. So ehrlich müssen wir sein. Und da gibt es noch andere Sachen. Dieses Courtyard.io kennen wahrscheinlich auch einige von euch. Oder von Arena Club, wo du dann aber auch NFTs kriegst. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ist, glaube ich, etwas, was man im Auge behalten sollte. Denn ich habe mit Andreas zum Beispiel gesprochen oder auch mit anderen Sammlern, die haben halt ihre Karten im Schließfach liegen. Ne? Und wenn du da die Option hast, sag mal, ein digitales Asset zu haben, was du dir dann zu Hause in den guten LCD-Bilderrahmen reinknallen kannst, also würde ich wirklich machen tatsächlich, und hast die physische Karte im Schließfach liegen, wenn es halt ein bisschen mehr Wert hat, why not? Ist glaube ich, eine Entwicklung, die wir sehen werden und vor der man sich auch nicht verschließen sollte.
Ja.
So, das war mein Plädoyer für NFTs, Sportsfreunde.
Ja, du bist da auf jeden Fall viel tiefer drin, ne? Und hast ja auch was da auch, oder bist und warst sehr aktiv, glaube ich, an dem Thema. Ich bin da komplett raus, weil das Thema ging nicht nie so richtig an mich. Also mal so eine Zeit lang generell das Thema war schon mal ein bisschen mehr beschäftigt in andere Bereiche. Aber mal die Frage auch an den Chat beziehungsweise in die Kommentare, falls euch das mal interessiert. Da noch ein bisschen mehr zu erfahren, beziehungsweise ein bisschen hinten dran zu gucken. Können wir bestimmt mit dem Alex reden, ob er da noch ein paar Insights irgendwie herausrückt, wenn wir da noch ein bisschen mehr tiefer reingehen sollen
können. Also wir können da gerne mal, also es ist halt nicht viel, ist halt jetzt nicht für jeden interessant. Deswegen haben wir eigentlich gesagt, dass wir es jetzt nicht so mega breit treten würden, aber wie schon erst Gaming schreibt, wir können da gerne noch mal, wenn wir so ein Watch-Along haben, kann ich gerne mal bei mir ins Wallet reingehen, euch mal zeigen, wie das funktioniert, oder wir machen einfach mal eine extra Folge dazu, weil ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert, dass man darüber mal spricht. Einige von euch werden Spinotron kennen, der Super Collector aus Berlin, der unfassbar tief auch im Panini Blockchain drin ist, der mich auch da ongeboardet hat. Also mal danke an dieser Stelle, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hört, aber hat sich da irgendwie einen halben Sonntag Zeit genommen, mir da den Account einzurichten. Es ist eine komplett eigene Welt, super interessant, und lass uns da einfach mal eine extra Folge draus stricken.
Ja, das ist eine gute Idee.
Und dann können wir doch jetzt den Maxi reinlassen, oder?
Genau, ich kann zumindest schon mal hier das Anklingeln durch Zuschauer starten, während ich noch mal kurz euch ein Video ans Herz legen möchte. Und zwar für die Leute, die auf der German Card Show waren, letztes Jahr und vorletztes Jahr in Frankfurt, wissen, dass es dort exklusiv in Deutschland so Workshops gab, wo man ein bisschen mehr über bestimmte Themen erfahren hat von diversen Referenten, ob es jetzt vom Daniel war zu Investment in Karten oder eben von einem Jörg, a.k.a. Wormsmannel, der, wenn man mal mit ihm gesprochen hat, weiß, dass man sich da komplett verlieren kann, weil er einfach auch viel, viel weiß, lange im Hobby dabei ist und die Geschichte quasi euch auflisten kann, wann es die ersten Karten gab, wann es die ersten Basketballkarten gab, wo die aufgetaucht sind. Also der kann euch da, wer so ein bisschen Geschichte einfach, wie ist eigentlich unser Hobby entstanden, mehr oder weniger, wem das interessiert, den kann ich folgendes Video unter anderem ans Herz legen. Findet ihr auf dem Kanal von dem BB Brothers Store. Und das Video heißt Happy Birthday Julius Dr. J. Irving, eine Reise in die Vergangenheit mit Jörg aka Worms Mendel. Also das Video geht, glaube ich, knapp eine Stunde. Und ich glaube, es gibt auch schon ein anderes oder es wird noch andere Videos geben, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber wer sich da mal komplett verlieren will und einfach mal zuhören will, dem lege ich dieses Video sehr ans Herzen und sonst auch Worms Mendel gerne einfach mal anschreiben, kontaktieren. So heißt er auch auf Instagram. Der erzählt euch da gerne auch, wenn ihr ihn lieb fragt, auch so ein paar Sachen, die euch einfach interessieren, gerade Geschichtsthemen aus dem Hobby. Das war mir nochmal wichtig. Das wollte ich letzte Woche schon sagen. Aber ja, das war da. War sehr cool, dass sich die Leute da Zeit genommen haben. Leider war nur sehr wenig interessiert, irgendwie Untergang auf der Messe. Das stimmt. Vorletztes Jahr hatten wir noch weniger Werbung gemacht. Letztes Jahr haben wir versucht, das schon ein bisschen noch anzuziehen, was die Werbung für diese Workshops auf der Messe waren. Ich glaube, grundsätzlich ist es schon eine geile Idee, einfach gerade an so einer Zwei-Tages-Show sich nochmal mit einem oder anderem Thema intensiver zu befassen. Dazu kam leider aber auch auf der Messe, dass es in diesen Räumen sehr, sehr warm war und dementsprechend der eine oder andere gesagt hat, boah, jetzt noch da mit 15 anderen in so einem kleinen, stickigen Raum setzen, da habe ich keine Lust drauf. Aber danke da nochmal an alle, die dabei waren und auch sich bereit erklärt haben.
Absolut.
So, jetzt sehe ich, dass zumindest Giki hier schon mal am Start ist. Mal gucken, ob das hier, jetzt schicke ich dir die Einladung raus. Ich glaube, ich muss dir jetzt, genau, jetzt schicke ich dir die Einladung. Und dann müsstest du gleich zumindest hier sichtbar sein. Die letzten Male hat es mal geklappt, mal hat es nicht geklappt. Wir sind gespannt, ob das heute beim ersten Mal funktioniert. Aber wir sind optimistisch. Und wir gucken gleich mal, ob
guck mal.
Maxi am Start ist, beziehungsweise vor allen Dingen, ob ihr Maxi hört. Mal eine Sekunde.
Maxi auf die 1, schreibt RS Gaming. Hatte nicht auch Lena Meyer-Landrut mein Ex-Freund, der Maxi hieß? Ich habe da irgendwas im Kopf. Aber ich weiß es nicht. Ich bin gerade einfach verwirrt.
Wer hatte dann?
Lena Meyer-Landrut hatte mein Ex-Freund, der Maxi hieß. Meine ich. Aber lassen wir das Thema. Ja. Wir kümmern uns jetzt um den Maxi, der jetzt heute hier ist.
Genau. Maxi, hörst du uns?
Maxi ist noch auf Stumm.
Maxi ist noch auf Stumm, ja. Du bist jetzt übrigens als Guest hier bei mir mit drin, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Eine Sekunde muss das eben einrichten, also ist auf jeden Fall gleich am Start. Währenddessen kann ich hier vielleicht schon mal den guten Maxi hier rüberholen in den Showroom. Wenn er vielleicht was zeigen will, ich weiß es nicht.
Ich habe das gehört.
Wir werden mal sehen. Okay. Mhm. Und dann machen wir das hier einfach ein bisschen größer für den guten Maxi und dann kann man das hier zack ein bisschen besser sehen. Genau, du sagst einfach, Maxi, wenn du ready bist, noch hören wir dich nicht, zumindest ist das Stummzeichen weg. Hört ihr ihn? Ich höre ihn noch nicht.
Bin gleich da, Jungs.
Ah, jetzt hören wir dich. Also ich höre dich.
Ich muss nur meine Kamera hier noch einrichten. Eine Sekunde.
Hört ihr ihn zumindest? Stell mal die Frage in den Chat.
Ja, wir hören ihn jetzt.
Ja, man hört dich. Sehr gut, sehr gut.
Aber vielleicht in der Zwischenzeit, Markus, hast du jetzt nicht auch irgendwie so ein trockenes Gefühl im Mund?
Ich habe ein sehr trockenes Gefühl im
Mund. Ist dir nicht danach, was zu trinken?
Ich habe hier was zu trinken.
Ich habe hier ein Glas Wasser stehen, aber natürlich ist dein Getränk besser.
Es wird Zeit, dass du was anderes auch da stehen hast. Ich habe hier was am Start. Und zwar habe ich Peach Black Tea, Black Ice Tea, Peach mit Pfirsich, für die, die nicht wissen, was Peach ist, habe ich hier am Start. Sehr erfrischend, ohne Zucker, Leute. Und warum wir das gerade trinken und warum wir das, sieht aber aus wie Rum-Cola. Auch nicht schlecht. Aber das hatte ich nicht heute, aber das schmeckt sehr, sehr gut. Und ist vor allen Dingen eiskalt gerade. Tut sehr gut. Mhm. Das ist so eine gute Einladung in unseren Gast, der gleich am Start ist, weil Ich habe schon mal angekündigt, kann er gleich aber auch selber nochmal sagen, war bei uns schon mal ein Podcast, eben das Hobby-Podcast. Und war, glaube ich, vorletzte Folge, vor 3 Folgen. Und da haben wir eine wunderbare Partnerschaft angekündigt mit Holy. Und das, was ich gerade trinke, ist auch von Holy. Und das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, die Getränke, die es dort gibt. Und ihr habt sogar den Vorteil, dass ihr dabei sparen könnt, wenn ihr da über uns bestellt, mit unseren Codes, die wir am Start haben. Ich gerade nochmal hier gerade die Liste raussuchen. Genau, ihr könnt nämlich sparen mit Hobby 5, da gibt es nämlich 5 Euro Rabatt. Oder ihr bestellt mit dem Code Hobby, da gibt es 10% Rabatt. Also die 5 Euro Rabatt gibt es für die erste Bestellung. Und die 10% gilt auch für die Bestandskunden. Also wenn ihr da schon mal was bestellt habt, was euch durchaus sein kann, dann könnt ihr auch den Code Hobby nutzen und könnt ganze 10% sparen, Leute. Und der gute Gast eben, der gute Poke Geki, der bei uns schon mal im Podcast war, ja, da so haben wir uns eigentlich kennengelernt und war jetzt eben auch auf der Card Show und hat gesagt, euch, natürlich erzähle ich euch was, wie es da war. Bist du ready?
Ich bin ready, ich krieg nur meine Kamera nicht eingerichtet aus irgendwelchen Gründen, weil das mit virtueller Kamera hier funktioniert und ich das nicht eingerichtet habe. Das ist gerade mein Problem.
Sonst hören wir dir auch erstmal zu.
Jetzt aber müsste es gehen, eine Sekunde.
Aber der Ton ist sehr gut, schreibt schon mal RS Gaming. Das ist schon mal wichtig. Schon mal.
Das. So. Kamera hatte ich doch eingerichtet.
Okay. Ja, wäre gut für die Pickups natürlich. Für die Pickups ja,
da. Deswegen. Also mir wird sie auch hier in den Einstellungen angezeigt, ist auch ausgewählt. Aber
so, einen Moment. Vielleicht in der Zeit auch schon mal eine Ankündigung für Donnerstag, oder? Alex, haben wir da für Donnerstag schon mal eine Ankündigung?
Donnerstag machen wir was total Entspanntes. Wir werden uns auf meinem kleinen Twitch-Channel zusammenfinden. Und Donnerstag gucken wir uns ein paar Vlogs von der Berlin Card Show an. Wir werden ein bisschen zusammen rumhängen, kichern, uns die Vlogs angucken. Und wenn wir dann noch Zeit haben, gehen wir vielleicht in das beste Spiel der Welt rein. Denn ich habe natürlich den TCG Card Shop Manager Simulator runtergeladen. Und wir werden gemeinsam einen Card Shop eröffnen. Das ist der Plan für Donnerstag. Hi Maxi, jetzt sehen wir dich.
Ja.
Und nochmal vielen Dank auch an Hanse Breaks für den Raid. Jetzt sind wir 10 Leute mehr. Wir freuen uns sehr willkommen in unserer kleinen Trading Card Runde.
Ja, vielen Dank. Maxi, wie geht's dir?
Jungs, mir geht's super. Wie geht's euch? Ich habe ja schon ein bisschen zugehört, so wie es gelaufen ist. Auf entspannt bei euch. Letzte Zeit mir die News angehört. Aber ja, harter Arbeitstag wie immer. Ansonsten alles entspannt.
Sehr gut. Kamin brennt im Hintergrund. Sehr muss es sein.
Sehr gute Werbung im Übrigen. So habe ich mir das vorgestellt.
Sehr gerne. Also. Dafür sind wir doch da.
Ja. Prost erstmal, genau. ja, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, die den Podcast nicht gehört haben, aber jetzt nach dem Hobby-Talk das sicherlich noch tun werden, magst du denen aber trotzdem schon mal ganz kurz erzählen, wer du bist?
Klar, kann ich gerne machen. Ja, ich bin Maxi, ich arbeite für Holy, mit den Jungs seit neuestem verpartnert, habt ihr ja gerade gehört. Kümmere mich da um das Partnerships-Management und das Influencer-Management etc. Heißt, ich betreue die Kooperationen, arbeite da Hand in Hand mit den Creatoren und so weiter und so fort. Bin aber auch leidenschaftlicher Kartensammler, mainly Pokémon tatsächlich. Und ja, so habe ich mich mit den Jungs auch connected. Genau, primär mit Dennis und dann mit Markus später auch. Also durch Markus, habe ich letztes Mal schon erzählt, habe ich auch einen meiner größten Lebensinhalte, aka die London Card Show, entdeckt durch Graded Moments. Also immer die neuesten Card Shows da auf jeden Fall abchecken. Und sehr gut. Genau.
Das so. Ja, und dann hattet ihr, glaube ich, nochmal kurz geschrieben, so die Tage. Erst nochmal danke auch nochmal für die Blumen. Freut mich immer mega. Genau, und dann hat dir kurz geschrieben und du hast, glaube ich, dann auch in der Story geteilt, dass du in Berlin warst und da wir ja nicht dort waren, haben wir gesagt, ist doch eine ganz coole Idee, wenn du magst, dass du darüber erzählst. So war es, glaube ich, Alex, ne? Ihr hattet da, glaube ich, nochmal geschrieben.
Genau, das war die Idee. Ich habe auf seine Story reagiert und haben mal ein bisschen geschrieben und da dachten wir uns, können wir dann vielleicht Maxi als rasenden Außenreporter für heute gewinnen, der uns mal ein paar Insights mitbringt und später vielleicht noch die ein oder andere Karte. Deswegen erzähl doch mal, wie war dieser Tag für dich?
Ja, ich muss gucken, wie ich anfange. Also erstmal Disclaimer vielleicht, alles, was ich sage, ist meine Meinung und nur meine Ansicht auf das Event. Ich versuche mal ich habe mir tatsächlich auch Notizen gemacht, wie so ein leicht verschwitzter Außenreporter. deswegen lass mich mal mit den positiven Sachen reinstarten. Ich glaube, erstmal muss man anerkennen, dass es überhaupt eine große Leistung ist, so eine Cardshow auf die Beine zu stellen. Sowas, finde ich, muss man immer honorieren und kann man nicht einfach nur so wegignorieren. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo man sagen muss, sehr stark, wo man auch Aaron und seinem Team ein bisschen Props geben muss. Dazu kommt natürlich, dass das Ganze noch im Olympiastadion war, ne, was natürlich auch eine super Location auf den ersten Blick eine super Location ist. Dann, was ist noch, muss ich sagen, fand ich sehr krass, dass ein Marvin Wildhage da selber am Einlass sitzt und die Tickets kontrolliert. Also, dass man sich dafür nichts zu schade ist, das ist schon auch nochmal ein Ausrufezeichen, finde ich, so als doch mit einer der größten Content-Creator Deutschlands, würde ich behaupten.
Das ist krass.
Und so generell auch die Persönlichkeiten, die da waren, wie jetzt ein Kevin Großkreuz, im Übrigen, der auch Holy trinkt, das will ich hier nur an der Stelle nochmal erwähnt haben.
Stark.
Kevin Großkreuz, Ailton, Held der Steine, also die Persönlichkeit, die da und Aaron natürlich selber auch, gehört da natürlich auch dazu. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz großer Pluspunkt und natürlich auch, glaube ich, dass das Angebot prinzipiell vorhanden war, was Pokémon, Sport, andere TCG-Karten angeht. Das war prinzipiell da, auf jeden Fall. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Das wäre aber auch schon alles Positive, was ich jetzt mal sagen könnte für den Anfang tatsächlich. Mhm. Und wie gesagt, es ist nur meine Meinung, kann der Chat mich gerne auch korrigieren. Aber ich fange mal mit dem größten Negativpunkt an der Stelle an, um da die Kurve zu schlagen. Ich glaube, organisatorisch ist das sehr, sehr ausbaufähig gewesen. Großes Problem oder größtes Problem für mich war der Einlass, weil die Schlange dann doch sehr schnell sehr, sehr lang war. Also ich war vor 10 sogar da. Da war es aber ganz normal, dass man da erst das Ticket kontrollieren muss.
Öffnung war um 10?
Öffnung? Ja, ich glaube, also VIP um 9 und dann richtige Öffnung um 10. Ich glaube aber, dass das ganz große Problem ist, dass du, ich würde jetzt mal schätzen, das waren 1.000, 2.000 Leute vielleicht in total. Ich habe noch keine Zahlen gesehen. Kann auch mehr gewesen sein. Dass du bei dieser Menge an Leuten alle durch diese eine VIP-Tür quetschen willst, die in diesen Bereich führt, plus vor der Tür noch Taschenkontrolle, plus am Einlass Marvin Wildhage, der, und ich glaube, das ist mein Verbesserungsvorschlag für das nächste Mal, vielleicht da dann keine Bilder machen sollte beim Einlass. Mhm. Das ist vielleicht ein sehr großer Punkt, warum das mit der Schlange lange gedauert hat. Für die da waren, an dem Samstag war es ja auch relativ kalt. Mhm. Ne? Also das war auch nochmal so ein Punkt, wenn du da die ganze Zeit dann draußen stehst mit dem Wetter und so. Und ich glaube, da hat vielleicht auch der Name Olympiastadion ein bisschen hinweggetäuscht, wie tauglich die Location wirklich dafür ist. Mhm. Weil, ich weiß nicht, wer schon mal im Olympiastadion war, gerade in diesem Business-Bereich, das sind ja so mehrere Etagen mit den Treppen.
Ja.
Und diese Gänge sind eigentlich relativ breit. Das Problem ist halt, wenn du links und rechts Tische hinstellst, plus Vendors, plus die Gänge und Leute, die vor den Tischen stehen, du kannst nicht laufen. Es ist wirklich absolut unmöglich, da voranzukommen. Und ich glaube, da hat die Location an sich einfach vielleicht nicht so gepasst, wie wenn du irgendwie, was wäre es denn, keine Ahnung, waren auch weniger Leute, aber zum Beispiel bei der Austrian Card Show letztes Jahr im September waren die ja auch in so einer großen Halle, in so einem Sportcenter. Ja. Das macht immer mehr Sinn. So ist die London Card Show ja auch aufgebaut, einfach weil du breitere Fläche hast und mehr Fläche, um dich zu verteilen. Ich glaube, das mal so organisatorisch mäßig. Ich finde, dass das Angebot vor Ort, das war dann auch das, worüber Alex und ich uns kurz unterhalten haben auf Instagram, Angebot vor Ort so ein bisschen, also es war vorhanden, habe ich ja schon gesagt, also Sport war mehr so gefühlt so private Händler und Pokémon waren halt mehr so Läden und Shops, so wie die Geodudes zum Beispiel oder wie die Card Buddies, so das war so mehr und gab es auch ein, zwei privatere, aber was ich einfach sagen muss, also das Pricing war absolut verrückt. Also wirklich absolut verrückt. Also bei Sport kann ich es nicht beurteilen, da bin ich zu wenig drin.
Ja.
Aber bei Pokémon für den Sealed Stuff, also so neue Sealed Stuff war es teilweise okay, aber für so Sealed Items, ich habe das, also darauf hat Alex reagiert auf die Story, ich wollte mir eine Misty und eine Rocco-Box aus dem Pokémon Center kaufen aus Japan, die sind markttechnisch, also die wurden zuletzt zu zweit für 220 Euro verkauft. Mhm. Mit den Acrylboxen, ich hätte ihm auch 250 gegeben, aber der wollte dann 400. Und dann zeige ich den Leuten die Preise und die sagen, ja, das ist halt online. Und ich denke mir nur so, ja, genau. So, also ich kann es doch einfach bestellen. So, was, also, worüber reden wir jetzt? So, und ich glaube, es war irgendwie mehr Show als Buy. So würde ich es bezeichnen. Also es war nicht so richtig so. Ich will meine Sachen verkaufen, sondern eher so, ich will meine Sachen so zeigen und bepreise sie irgendwie so, dass die Leute es sowieso nicht kaufen, mäßig. Finde ich halt ein bisschen schwierig, weil das auch dadurch halt auch Handeln so fast unmöglich gemacht wird, ein bisschen.
Waren das Händler oder Privatleute, die du, oder beides, wo die
Das mit den Acrylboxen waren tatsächlich Händler. Krass. Das war so ein Händler aus den Niederlanden. Aber ich habe auch noch ein Privatbeispiel. Ich habe mir extra zwei Beispiele aufgeschrieben. Das eine war das Misty-Beispiel. Und das andere war ein Nachtara aus Aquapolis. Ist also eine relativ teure Karte. Die geht in der PSA 6 schon für so 400 bis 450. Und die ist tatsächlich auch aktuell auf eBay gelistet, zweimal für 450 in der PSA 6. Mhm. Also ich kann jetzt kaufen drücken und habe die Karte für 450 Euro gekauft. Mhm. Und ich habe eben mit einem privaten Händler geredet, mit dem habe ich auch einen anderen Deal gemacht. Sehr korrekter Typ. Der hatte die da für 650. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, guck mal, es gibt zwei Listings für 450. Ich habe da auch kein Problem, da mehr zu bezahlen, wenn das PC ist oder so. Und sage dann halt, ey, ich gebe dir auch 470. Obwohl hier zwei Listings für 450 sind, dann zahle ich eben ein bisschen mehr, ist für mich in Ordnung, wenn das was ist, was ich in die PC haben will. Und er sagt dann zu mir, ja, also niedriger als 570 kann ich nicht gehen. Und ich denke mir so, also ja, also wenn das deine PC ist, ist doch kein Problem, aber dann schreib doch keinen Preis drauf, so als ob du es verkaufen willst, mäßig. Mhm. Wenn der Preis bei 450 liegt aktuell. Also finde ich schwierig, ist immer so, das ist.
Vor allem mit welcher Motivation machst du es das dann? Also hoffst du einfach, dass irgendjemand gibt, der dann irgendwann sagt, ich zahle den Preis?
Ne? Ja, das ist tatsächlich auch mein Punkt. Also die werden ja gekauft, wurden ja gekauft, die Sachen. Also die jetzt nicht speziell, aber wenn du jetzt nicht irgendwie so tief in der Materie bist, habe ich auch noch einen Punkt. Also es gibt zum Beispiel. Ist so die Überleitung für mich in so ein anderes Topic nochmal. Waren halt auch, waren relativ viele Kinder auch da. Und Viele natürlich auch mit ihren Eltern, die gerade erst in dieses Pokémon-Hobby neu einsteigen und sowas, die Kiddies. Und der zum Beispiel bei einem Händler, ich sage jetzt bewusst keine Namen, ja, ich will das auch nicht machen, aber der hat zum Beispiel bei einem Händler zwei koreanische Displays gekauft und hat halt zu dem gesagt, ja, ich hätte gern die zwei japanischen Displays hier. Weil der Junge halt dachte, das ist japanisch. Und die Eltern logischerweise auch, weil sie eben, also wenn man jetzt ein Laie ist, erkennt man ja den Unterschied nicht in den Boxen.
Ja.
Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe nichts gesagt, so, ich habe das nur gesehen. Ich hätte was sagen sollen im Nachhinein auf jeden Fall. Mhm. Weil du denkst halt, du kaufst japanische Boxen, der Händler versteht dich vielleicht nicht richtig durch den Lärm in der Halle und allem. Mhm. Und dann kaufst du koreanische Boxen und denkst dir halt so, oh, voll den Deal gemacht.
Ja.
Was nicht der Fall ist. So, ich glaube, das ist generell so ein Topic. Ich muss auch dazu sagen, dass das für mich auch nochmal so ein Organisationstopic ist. Wenn du mit einem verhältnismäßig kleineren Kind da warst, also ich sag mal so 8 bis 14, durftest du in der Schlange ganz nach vorne gehen, was natürlich völlig in Ordnung ist. Das ist ja in London und so auch so. Ich glaube, mein Problem daran ist einfach, dass das auch ein bisschen so Kernzielgruppe von Marvin ist und da wir dann wieder in dieses Bilder machen beim Einlass-Ding reinrutschen und du die Schlange nicht wirklich voranbringen kannst. Das ist so generelle Problematik vielleicht nochmal.
Okay.
Das so als erstmal als. Ich hatte gerade auch was im Chat gelesen, was ich noch anführen wollte, mit dem der Punkt mit dem Food Court. Absolut, also das war für mich absolut Gänsehaut. Also bei diesem Essen gab es, wie er schon schreibt, es gab einen Stand für alle Leute. Und wow, diese Schlange war so lang, wirklich. Also ich weiß nicht, was man da gewartet hat. Also gefühlte 45 Minuten, ja, würde ich auch behaupten, so gefühlte 45 Minuten. Also richtig verrückt, richtig verrückt.
Ja.
Also
teilweise genau. Hat sich das hier gedeckt, ne? Ich glaube, 2, 3 hatten jetzt auch geschrieben, genau die Dinge, die du auch genannt hast, überpreist. Also hier hat jetzt jemand geschrieben, Sportkarten, 1.100 € für eine Karte, die bei eBay für 150 ging. Sich auch eine Hausnummer Essen, hattest du eben gerade nochmal angesprochen. Wartezeiten war, glaube ich, auch oben schon mal mitgenannt. Cool Studio schreibt, es war generell viel zu voll. Aber es hat sich ja verteilt auf mehrere Ebenen, ne? Wie war das? Musste man die Treppen dann quasi, oder konnte man noch Fahrstuhl fahren, oder wie, das war so für mich vorher so die Frage, wie läufst du dann ständig Treppen hoch und runter, oder wie war das so gelöst?
Du kannst auch Fahrstuhl fahren, ja, aber bei einer Messe, die so voll ist, ist es eigentlich viel besser, wenn du die Treppen, also du musst praktisch die Treppen nehmen, wenn du schnell vorankommen Klar. willst. Und ich habe auch mit, kurz mit Vivian's Collectibles geredet, also dem englischen Händler, wo ich auch in London häufiger Sachen kaufe und sowas. Der kommt ja auch aus UK. Der hat da auch einen Stand gehabt. Und der meinte auch zu mir, ist für ihn eine coole Show, weil er halt auch relativ viel verkauft. Aber er sagt, für ihn war halt klar, so London ist levels above, so auf jeden Fall. Also muss ich auch sagen, aber ich bin auch ein kleiner Fanboy da, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch so Essen, Trinken ist halt einfach katastrophal. Also ich weiß nicht, bei den Shows in Manchester und Schottland ist das halt zum Beispiel häufig so, da haben die so einen extra separaten Food Court mit so Wägen draußen.
Ja.
Das finde ich immer viel besser, weil du so diesen separaten Bereich hast und hast drinnen irgendwo so 2, 3 Stände, wo du Trinken holen kannst. Weil viele essen ja auch gar nicht, die holen sich nur irgendwie ein Wasser oder eine Coke.
Ja.
Das ist ein bisschen smarter so organisatorisch. Und ich glaube, die Organisation hat viel von diesem Hype-Gefühl, was man auf Card-Shows hat, kaputt gemacht irgendwie, weil man so, also ich war irgendwann richtig salzig, weil ich richtig Durst hatte, muss ich zugeben, so, weil, aber ich habe auch nicht eingesehen, mich anzustellen, 40 Minuten.
Und Getränke durftest
du? Ja, das verstehe ich.
Wahrscheinlich auch nicht mit rein.
Ja. Also ich glaube, von den Punkten her, die du erwähnt hast, so zu 1000% Zustimmung. Also ich habe ja auch mal abgefragt, wie die Cardshow ankam. Das war auch ein super gemischtes Feedback, ne? Einige sagen hier 3 von 4 Sternen, 4 von 4 Sternen. Waren aber auch einige mit dabei, die gesagt haben, boah, es war jetzt nicht ganz so glücklich. Also das Thema Essen wurde irgendwie immer reingeschrieben bei den Antworten. Das Thema mit den Treppen und auch teilweise halt mit den Preisen, ne? Ich sag mal, mit den mit den Preisen der Händler. Dafür kann der Veranstalter halt nicht so viel. Ne? Da musst du so ein bisschen darauf hoffen, dass deine Verkäufer da irgendwie fair unterwegs sind und auch mit guten Preisen darum hantieren. Aber das war halt in Düsseldorf halt auch schon so teilweise, ne? Dass dann schon versucht wird, irgendeiner kauft's halt. Ich erinnere mich an meine FIFA Ultimate Team Zeiten, overpriced. Irgendeiner kauft die Karte schon und dann mache ich halt damit halt einen Schnitt. Dass das vielleicht nicht das Beste fürs Hobby ist, ist halt auch klar. Ne? Also der kleine Junge, wenn er dann zu Hause ein bisschen Research betreibt, wird dann feststellen, okay, ich habe halt keine japanischen Boxen gekriegt, sondern koreanische und habe dann halt auch nicht das für mein Geld bekommen, was ich eigentlich hätte bekommen sollen. Ich finde die Entwicklung halt ein bisschen schade.
Das ist schwierig. Also wenn du, also bewusst oder unbewusst, ja, weiß man jetzt natürlich nicht, ob der Verkäufer selber nicht wusste, dass das, also weiß ich jetzt
nicht. Ich glaube, der hat es nicht verstanden. Ich glaube, die Lautstärke war wirklich einfach zu viel, dass man das da nicht
gehört hat. Das ist dann schwierig, ja. Aber ja, also was man auch dazu sagen muss, Berliner Olympiastadion ist, glaube ich, bestimmt genauso wie bei uns auf der Show gewesen, dass du natürlich was, also zumindest die Preise des Essens, um nochmal aufs Essen zu kommen, kannst du, glaube ich, nicht vorgeben. Das konntest du bei uns auch nicht. Dann musstest du nehmen, halt, weil da ein Caterer drin sitzt und dann musst du sagen, ja oder nein. Aber ich glaube, da hast du nicht groß Optionen. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass es vielleicht mehr Stände gegeben hätte können, weiß ich nicht, was da das Setup ist. Das ist natürlich, wenn du da 45 Minuten auf Essen wartest, natürlich schon eine Hausnummer, irgendwie dann da auch zu warten. Aber was die Auswahl betrifft, ist, glaube ich, ist man da schon immer sehr, sehr begrenzt. Das ist, glaube ich, so. Und wie du schon sagst, ist natürlich immer sehr individuell. Das war deine Erfahrung. Was sind deine Vergleichswerte? Du hast London gesehen, ne? Wo warst du noch?
London, Manchester, Schottland, Hamburg, Paris. Das sind so meine Vergleichsshows, womit ich das. Also mein Gefühl, das ist wie gesagt nur mein Gefühl, ist, dass du versucht hast, zu schnell, also du wolltest gefühlt zu schnell zu viel. Also du hast versucht, irgendwie so eine Collector-Con oder eine National zu kreieren, auch mit diesem Olympiastadion-Ding im Kopf so, weil ich sag mal so vom Ding her, dass man so rausgehen konnte ins leere Stadion und da sitzen konnte, das war ja wieder cool. Mhm. Weißt du, so du saßt da draußen, war es dann angenehm, die Luft zu haben, aber dann gehst du wieder rein in diesen völlig überfüllten Bereich und ist es einfach nicht. Mhm. Weißt du, so dass, also ich habe auch gerade, als ich die Kommentare gelesen habe im Chat, ich sag auch Halle oder großflächiger Bereich besser als 4 Etagen und klare Trennung von Sport und TCG bin ich auch immer dabei. Also ja, das absolut. hast du ja, glaube ich, in London jetzt seit 2 oder 3 Shows. Und ich meine, dass ich habe mich richtig vorbereitet heute.
Wir sind auch sehr stolz. Sehr wohlwollend zur Kenntnis.
Alles gut. Dass Harry Reynolds, also der Macher von der London Card Show, in einem Interview letztens erst gesagt hat, für ihn war es wichtig, was zu kreieren, was zu UK passt und sich langsam natürlich aufbaut und nicht irgendwie so zu versuchen, die National oder die Collector-Con oder irgendwas Großes zu kopieren, weil das geht gar nicht so. Das kannst du ja nicht. Das ist so ein bisschen wie Fußball in Saudi. Du kannst ja nicht einfach so versuchen, das Ding jetzt von 0 auf 200 zu zimmern, sondern du musst langsam aufbauen.
Ja.
So, und
ja,
ich glaube, für ein First Try hat man echt gute Learnings mitgenommen. Mhm. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass viele Sportbegeisterte, gerade so Basketballkartensammler echt begeistert waren, weil ich glaube, da war das Angebot echt super, zumindest so von dem, was ich gesehen habe. Aber ich glaube, so TCG-wise könnte man deutlich, deutlich noch Fortschritte machen.
Ja.
Das ist einfach so.
Bestätigt auch Benny, Raymond Price, der hier auch schon vorhin geschrieben hat, Grüße an dich, Benny, dass er selbst war, ist Sport, Feedback, Basketball, Sammlertisch, Inhaber und Händler, die ich kenne, die waren sehr positiv. Deckt sich mit dem, was du gerade so ein bisschen gesagt hast, dass es im Sport vielleicht ein bisschen anders gesehen werden könnte. Aber auch hier, Cool Studio schreibt, man konnte erst gegen Ende mal an die Tische, um reinzuschauen, weil es vorher einfach zu voll war. Das, ich glaube, in Learning hat man auf jeden Fall, ein paar Sachen hast du jetzt aufgelistet. Gibt es irgendwas, was du denen noch mit als Gast mit auf den Weg geben würdest, wo du sagst, mach das so, ein paar Sachen hast du jetzt gesagt, würdest du unabhängig, könntest du sagen, in dem Berliner Olympiastadion könnte man noch mal eine machen, aber eben mit den paar Learnings, oder sagst du, die Location an sich ist einfach die falsche für eine Kartshow?
Wenn du da noch mal was machst, musst du, also du musst ganz klar den Einlass anders gestalten, vielleicht über zwei Eingänge, und ich glaube, dass du entweder weniger Leute reinlassen müsstest oder du vielleicht nicht in diesen VIP-Bereich gehst, sondern du dir vielleicht irgendwie einen Zeitpunkt im Sommer aussuchst oder sowas und du vielleicht die Gelegenheit kriegst, das auf dem Feld zu machen oder sowas, weil ich glaube, das wäre dann eine richtige Banger-Show. Natürlich irgendwie dann, wenn keine Saison mehr ist, also Mai ist, glaube ich, die letzten Spiele in der zweiten Liga, und dann müsstest du gucken, dass du kein Konzert oder ähnliches hast. Aber da stehen ja auch oft Stühle, wenn Konzerte sind oder so, auf dem Platz. Und dann könntest du da unten diese große Fläche machen, könntest irgendwie im VIP-Bereich vielleicht Sportkarten machen, unten machst du Pokémon-Karten, dann hast du die klare Aufteilung. Das ist so meine Idee, weil dann hast du auch dieses große Feeling, was du anstrebst, ohne dass es so gequetscht wirkt, wie es jetzt auf dieser Show war. Mhm. Also du kannst das in der Location machen. Ich würde zu was anderem raten, aber wenn du es machst, dann müsstest du das so machen, auf jeden Fall.
Ja. Was ein Vorteil.
Ich glaube.
Sorry, Alex, bitte.
Also, weil hier gerade im Chat so viel gute Sachen reingeschrieben werden. Also, Aaron hat wohl heute im Video gesagt, dass der Caterer von der Menge überrascht war. Also, das ist eine Sache, die ich. Also die Ausrede lasse ich denen jetzt nicht durchgehen, weil man weiß ja relativ stark vorher, wie viele Tickets verkauft worden sind. Ich glaube, die Show war auch ein Stück weit Wochen vorher ausverkauft. Ich glaube, da kann man schon sehr, sehr gut kalkulieren, wie viele Leute dann da kommen. Und natürlich dann die Mitarbeiter, was hier geschrieben wurden, es vermeintlich nicht wussten, was es überhaupt für ein Event ist, dann war das Briefing da halt auch einfach extrem schlecht. Ne? Und das sind, glaube ich, Sachen, an denen kann man da definitiv arbeiten, und ich bekomme das jetzt auch gerade so ein bisschen peripher von Andreas mit, die Card Madness Jungs arbeiten wirklich akribisch an so Details wie Gangbreiten, ne? Sachen, die man vielleicht bei der ersten Show nicht ganz so auf dem Schirm hat, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber auch dann echt Gedanken macht, okay, was ist das denn, weil du hast die Tische, dann hast du nochmal ein, zwei Reihen von Leuten, die einfach gucken wollen, was, glaube ich, auch gewollt ist, und dann hast du halt diese Gehtrasse in zwei Richtungen, und ich glaube, das ist dann schon ein bisschen tricky, dass das dann auch vernünftig dimensioniert ist. Da gab es zum Beispiel auch den Vlog von Melmer, wo er da, glaube ich, in Dublin war. Das war einfach eine freaking Autobahn zwischen den Tischen. Das sah sehr, sehr komfortabel aus. Hast du wieder den Nachteil gehabt, das hat sich dann extrem verlaufen. Also ich glaube, da den Sweet Spot zu finden, ist schon schwierig. Aber ich gehe vollkommen mit, Maxi, das war in Berlin, glaube ich, hier und da auch einfach zu eng und zu viel drunter und drüber, was man so gelesen hat.
Ich glaube, dass so ein, also für mich war noch ein großer Punkt, dass, weil gerade auch dieser Punkt kam mit, man hatte erst am Ende die Chance, anständig an die Tische zu gehen. Als ich dann um 16 Uhr genau diese Chance ergriffen habe oder nochmal ergreifen wollte, da haben halt wirklich phasenweise schon Händler auch die Tische abgeräumt, obwohl das Ding halt noch bis um 6 ging, das glaube ich. Und das ist ja wirklich so, also ich verstehe, wenn du um 17 Uhr zusammenpackst, hundertprozentig, aber so zwei Stunden vorher anfangen, die Dinger abzuräumen. Ich weiß jetzt nicht, wie das zum Beispiel bei Zipster war. Ich meine, der hat dann irgendwann, als ich gegangen bin, zusammengepackt, irgendwie 16:30 oder so, 16:40. Wenn du dann wirklich so langsam so out of stock gehst, glaube ich auch, ist halt auch so, jo, dann pack doch zusammen. Aber da waren halt Leute, die hatten fast gefühlt noch alles da, wo ich mir so denke, wenn, also vielleicht ist auch ein bisschen Frust mit dabei, aber das ist halt eigentlich auch nochmal so die Chance, so aus meiner Erfahrung, ich war jetzt auf 9 Card-Shows, sodass diese letzten anderthalb, zwei Stunden, das ist nochmal richtig Crunch-Time auf so Card-Shows, weil du halt wirklich nochmal vieles durchbringen kannst. Ich denke mir halt auch so, gerade bei diesen Sealed-Items, das ist auch so der Moment, wo du nochmal richtig Preise drücken kannst als Käufer, weil die Leute nicht damit zurückfahren wollen. Und wenn du dann schon einpackst, nimmst du den Leuten ja die Gelegenheit, dir dafür eigentlich noch Geld zu bezahlen. Ja. Das ist auch nochmal so ein Ding.
Ja. Finde ich auch absolut fair. Also es war in Düsseldorf auf der Card Madness leider auch. Ich war relativ spät da an dem Tag. Ich glaube, irgendwie 15:30 bin ich da aufgeschlagen. Ich habe es halt einfach vorher nicht geschafft und fand es dann halt auch schade, dass da einige Tische schon zusammengepackt haben und dann hast du auf leere Tische geguckt. Und das ist natürlich dann schade, weil am Ende ist es ja eine Show, wenn man so sagen möchte. Und da fände ich es natürlich auch schön, wenn man am Ende nochmal in Ruhe da durchschlendern kann, man kann noch mal gucken, ist noch irgendwas mit dazugekommen, worauf man dann Bock hat. Und wenn dann schon um 16 Uhr zusammengepackt wird, das finde ich dann so ein bisschen fies. Und das Thema Food, das wird sehr oft gestresst hier im Chat. Ich finde das vernünftig, wir alle sind kleine Gourmösen und essen natürlich ganz gerne.
Ja.
Das verstehe ich eh nicht, warum es bis jetzt, glaube ich, auf keiner Messe so richtig geiles Catering gab. Also vielleicht übersehe ich da auch irgendwas. Also ich bin wirklich kein Veranstalter. Aber das Essen muss halt schon passen, finde ich, ne? Und wenn du den ganzen Tag da verbringen willst und du lebst ja in dem, sag mal, Pokémon-Manga-Kosmos so ein bisschen und American Sports, ja, meine Güte, dann machst du halt einen geilen Rahmen, Foodtruck dahin und Burger und hast du nicht gesehen.
Ja, genau.
Ja, ne? Ich glaube, da gibt's dann genügend Möglichkeiten, dass alle auf ihre Kosten kommen. Und ich glaube, daran muss man dann schon nochmal arbeiten, weil das sind so die Details, die das dann auch ausmachen, auch so ein Familienevent machen. Wenn ich mit meiner Frau da hingehe und ich kriege dann erst in einer Dreiviertelstunde eine Bulette, dann darf ich gar nichts mehr ausgeben an dem Tag. Na, dann ist die Laune im Keller.
Oh ja.
Das ist einfach die nackte Wahrheit.
Ja.
Also könnte ich so ein bisschen bei uns was sehen. Im ersten Jahr hatten wir im Essen auch so einen ähnlichen Fall. Wir hatten nicht nur einen Kiosk aus, wir hatten ein paar mehr auf, aber das Essen war qualitativ einfach nicht gut. Also das Essen ist, glaube ich, wirklich bei jeder Show, wie du schon sagst, echt ein Thema. Und dann hatten wir aber daraus gelernt, so im zweiten Jahr vor dem gab es ein gegrilltes, gab es jemand, der frische Bratwurst gegrillt hat, da gab es dann Pommes, wo du nicht viel falsch machen kannst. So hattest du ein bisschen Auswahl, es gab Chili con Carne. Und so, ich glaube, das Gute ist, oder wahrscheinlich das Gute ist, um so ein bisschen mal den Abschluss da zu kommen und gleich nochmal auf was Schönes zu kommen, nämlich deine Pickups von der Card Show. Das Gute ist, man lernt aus jeder Show und dann hoffentlich, dass die Jungs und Mädels auch aus dieser Show lernen. Und deswegen ist es ja auch so wertvoll, dass jemand wie du sagst, hier das und das ist nicht so gut gelaufen. Andere sagen, das und das hat mir besonders gut gefallen. Das ist auch genauso wertvoll. Benny hat, wie gesagt, hier ein paar Sachen auch schon in den Chat geschrieben. Dementsprechend glaube ich, ist immer sehr, sehr wertvoll, egal welches Feedback da kommt. Was ich, glaube ich, schon ein Riesenpotenzial gesehen habe bei dieser Show, ist, dass ein Marvin und Co. da sind, natürlich auch nochmal Leute ins Hobby holen können, die vorher halt nicht so am Start waren. Und dementsprechend ist natürlich, ich sag nicht der Druck, aber die Hoffnung, dass dann die ein positives Erlebnis hatten, besonders gut. Deswegen weiß nicht, ob man das so, gut, das weiß man natürlich nicht, wie viel, kannst du das sagen? Hast du den Eindruck, dass viele Neue im Hobby dort am Start waren?
Ja.
Okay,
kann man das sagen. Ja, 100%. Also ich glaube, man hat sehr, 50% ist zu viel, aber ich würde schon behaupten, dass so 25-30% wirklich so Leute waren, die entweder noch nie auf Shows waren oder halt wirklich auch ganz neu im Hobby dabei sind.
Ja. Würde sich ja dann decken damit. Deswegen.
Ja, ist doch mega.
Ist ja auch hoffentlich ein guter Punkt. Hoffentlich, dann haben die ja vielleicht auch, zumindest für sich vielleicht, hoffentlich eine halbwegs positive und wurden vielleicht nicht mit überteuerten Boxen und Karten verarscht.
Mir kam gerade auch vielleicht noch zum Schluss der Gedanke, weil es klingt immer so, als würde ich nur haten, aber dass die Leute so früh zusammengebaut haben, kann ja auch wirklich einfach damit zusammenhängen. Ich kenne das jetzt zum Beispiel nur aus London wieder als Paradebeispiel, aber die Leute, die an den Ständen sitzen, gehen ja kurz auch mal raus, um sich was zu essen zu holen. Und wenn du diese Gelegenheit nicht kriegst und bist am Verhungern und zusätzlich kauft noch niemand was, dann ist ja wirklich Ende. Okay, dann ist
ja klar.
Gut, ja. Bisschen mehr Verständnis deswegen jetzt von mir an der Stelle für die
zu. Nee, aber vielen Dank für das mega ausführliche Feedback. Ich fand aber auch nicht, dass es Hate war. Ich fand das extrem konstruktiv und ich glaube, das muss man auch einfach mal dann mitnehmen als Veranstalter. Ich meine, ehrliches Feedback ist immer das beste Feedback und ich glaube, man kann sagen, die Card Show overall hat top Bewertungen gekriegt, die Leute waren auch zufrieden und ich meine, das Schöne ist, wenn du dann wirklich sehr, sehr, sehr genaues Feedback kriegst, dann kannst du auch einfach daran arbeiten, anstatt genau. immer alle sagen, hey, alles war gorgeous und amazing und nächstes Jahr gibt es dann wieder irgendwie dann 3 Buletten und eine Currywurst nach einer halben Stunde. Das kracht halt dann nicht so, ne? Und ja. Von daher, mega. Also vielen Dank. Du hast frei gesprochen, Maxi. Du hast zwar keine Bilder verwendet, aber du hast die Notizen gemacht. Das da kommst in unser Herz ganz tief rein. Und apropos Bilder, dann zeig doch mal, was du mitgenommen hast. Das war eine gute Überleitung, oder? Markus, seien wir ehrlich.
Klar, es war eine absolute Premium-Überleitung, wirklich. Also 10 von 10 Feedback. An der Stelle. Ja, ich kann das gerne einmal zeigen, so der Reihe nach. Ich habe mir einmal, muss mal gucken, wie man es sehen kann. Hoppa, das ist einmal das PSA 9 Manaphy. Es gibt vom 10. Pokémon-Film von 2007 9 beziehungsweise 10 Karten, die ich alle sammle in der PSA 9. Ich versuche nicht immer alles zusammen zu kaufen, sondern will es immer ein bisschen so als Quest gestalten, dass man nach und nach die Karten kauft. Und das war tatsächlich so die einzige im normalen Preissegment, die ich da gefunden habe. Dann habe ich meine Evoli-Sammlung, die habe ich heute auch schon auf meinem Instagram geteilt, das Blitzer hinzugefügt. PSA 10, ich liebe einfach diese Evolution Artworks, die sind wirklich wirklich umwerfend. Genau, im Japanischen, das konnte ich auch für sogar unter Marktpreis ergattern.
Sehr cool.
Ausnahmsweise. dann habe ich mit dem Privathändler, den ich eben schon als sehr korrekt beschrieben habe, die hier getradet bzw. gekauft. Das ist eine Lilies Full Force, also eine der beliebtesten weiblichen Trainerkarten in PSA 8. Warum 8? Da das eine so der größten Trainerarts ist, die man kaufen kann, wollte ich mir hier nicht direkt wie immer PSA 10 kaufen, sondern habe das auch wieder so als kleine Quest mit aufgegriffen, habe gesagt, ich kaufe mir jetzt eine 8 und trade dann von der 8 auf eine 9 und dann von der 9 auf eine 10 mit, also Cash logischerweise obendrauf, einfach, dass man so ein bisschen auch sich nicht direkt wieder overbuy-mäßig. genau, und dann mein letzter Pickup ist tatsächlich wieder ein Eevee, und zwar das Sylveon GX PSA 10 in Shiny aus Hidden Fates. Ist das letzte, was mir gefehlt hat für dieses Set. Die sind auch im Preis jetzt durch diesen Pokémon-Boom geisteskrank nach oben geschossen alle. Ja. Deswegen habe ich da ein bisschen gewartet, bis ich mir das kaufe. Da sind wir preislich, bin ich da bei 190 rausgekommen. Marktwert ist aktuell so 230 ungefähr. Ja. Das war ganz gut. Das habe ich in einer Kiste voll mit Sportkarten gefunden. Frag mich auch nicht, warum ich an diese Kiste gegangen bin. Ich wollte, glaube ich, einfach was finden. Da war es schon 15 Uhr oder so. deswegen, darin habe ich mich kräftig durchgewühlt auf jeden Fall. Aber ja, also ich fand die Show cool, weil es immer cool, Pickups zu haben. Die hat natürlich ihre Schwächen gehabt, die man, wie aber schon sagt, auch ausbessern kann. Für mich ist aber immer so, ich war 6,5 Stunden da, ich habe 4 Slabs, ich habe 20% von meinem Budget benutzt. Dann ist immer für mich so, ich brauche diese Shows, wo ich wirklich zu mir sagen muss, wie konntest du denn über dieses Budget gehen? Das geht doch überhaupt nicht so.
Ich weiß, was
dann du weiß meinst, ich immer, das war eine richtige Banger-Show. Deswegen, nächstes Mal, Aaron, wenn ich nächstes Mal über Budget komme, weißt du, es war eine Banger-Show.
So nämlich.
Gut für dich und auch für den Händler, ja, am Ende. Also hat ja auch am Ende dann jeder was davon. Waren das Karten, die du auch gesucht hattest oder waren die jetzt, die sind aufgetaucht? Ja. Okay.
Also war dann auch tatsächlich, cool. Also ich bin tatsächlich auch so wirklich so, ich suche immer, ihr kennt das ja schon, oder Markus, du kennst es schon aus dem Podcast, dass ich auch so ein bisschen spezieller bin, so bei den Karten, die ich suche. So klar, Eevees ist immer cool, aber ja, das waren jetzt so echt vier Finds, die auch in die PC kommen. Deswegen am Ende kein Totalausfall.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Maxi, Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir 1,5 Stunden Podcast gehabt und das aber auch sehr interessante Einblicke von dir bekommen, persönliche Einblicke, individuelle Einblicke, nochmal gesagt von dir. Dankeschön. Für alle, die dir reinfolgen, auf Instagram PokeGeki, ne?
Ist, ja, genau. Also folgt da unbedingt mal rein, die Fotos. Ich bin ja ein Pingel, was Fotos angeht. Die Fotos von Maxi, wie er es präsentiert, das ist echt top. Und ich sehe da Karten, die kannte ich selber auch noch nicht. Bin zwar nicht so tief im Pokémon drin, aber ich darf nicht so oft aufs Profil drauf gehen. Ich bin mit meiner Sport Goat Collection noch nicht durch, sonst muss ich das Budget noch mal ein bisschen umschiften. von daher, sehr, sehr coole gleiches, Seite, kann man echt empfehlen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, gleiches gilt für die Collections von den Jungs für mich. Ich muss auch mal aufpassen, dass ich nicht zu hart reinrutsche bei Sport.
Ja, gut, ich habe ja, es ist auch einer im Chat heute, der Vintage Cards, Vintage Cards, den habe ich ja wahrscheinlich geinfluenced, weil er hat sich nämlich eine schöne CR7 On-Card Autogrammkarte von Select 2017 gegönnt. Auch auf seinem Profil zu bewundern. Hat mal zu geschrieben, es ist eine ziemlich coole Story. Die Karte an sich ist super selten. Er hat sie in der BGS 9,5. Die gibt es zweimal und die ist zweimal in Deutschland. Dazu noch meine. Also wir versuchen hier ein kleines Monopol aufzubauen.
Gefällt mir, finde ich super.
Ja. Du influenzt schon Karten. Richtig cool. Das heißt, wenn demnächst Kartenpreise nach oben steigen, müssen wir sie hier erwähnen und dann steigen die Preise sozusagen nach oben, oder?
Ich bin Karteninfluencer jetzt.
Unfassbar. Da
geht's hier richtig nach oben, Freunde.
So funktioniert das. Genauso funktioniert das, Jungs.
So.
Maxi, vielen Dank. Alle reinfolgen. PokeGeki. Oh, hört euch den Podcast nochmal an mit dem Maxi im Das Hobby Podcast. Und genau, wir am Donnerstag, hat schon mal angeteasert, da thematisieren wir nochmal die Berliner Card Show. Wir gehen einfach so ein bisschen mal durch die Vlogs, die es da so gibt. Nimm natürlich dein Feedback da auch nochmal mit. Gucken da mit diesem Auge auch nochmal drauf und machen uns natürlich mit euch zusammen dann auch nochmal ein Auge für die Vlogs, die individuellen Berichte, und machen ja mehr oder weniger so ein, wie nennt man das, Alex, ein...
Machen einfach ein Laber-Rhabarber-Stream, ein bisschen Reaction, halbseitener guter Meinung und natürlich beim Holy Shaker im Anschlag. Das ist doch klar. Und Vintage Cards, ich kann dir keinen Rabattcode geben für Cristiano Ronaldo Karten, aber ich finde die Idee ganz gut.
Alles klar, Jungs und Mädels. Vielen Dank, Leute. Habt noch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und wir sehen und hören uns dann spätestens nächste Woche.
Haut rein.
Schönen Danke Abend. Euch, Jungs. Haut ihr rein.
Schönen Ciao. Abend euch. Schlaf gut. Abend.